Künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall das Investmentthema der letzten Monate und auch immer noch brandaktuell. Und wenn ein Thema so wichtig ist, dann kommen auch neue Produkte auf den Markt. Und eins der letzten Produkte zum Thema künstliche Intelligenz kommt von keinem anderen als Frank Thier. Ich habe ihn hier mal zum Gespräch mit seinem Kollegen eingeladen und wir sprechen natürlich über die Anlagestrategie des neuen ETFs, versuchen den ein bisschen einzuordnen im Vergleich zu den anderen künstliche Intelligenz-ETFs. Naja, und wenn dich Franks Meinung zu seinem eigenen Produkt interessiert und du wissen willst, wie das genau funktioniert, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo Frank, hallo Marcel, schön, dass ihr heute hier bei mir auf dem Kanal seid. Wir wollen über euer jüngstes Baby sprechen, den TEQ General Artificial Intelligence ETF, den ihr im Dezember live gestellt habt und rausgebracht habt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere bei uns auf dem Kanal natürlich brennend darauf wartet, um mal genau zu erfahren, wie der ETF funktioniert. Und da freue ich mich natürlich, dass ihr die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu sprechen.
Ja, super Markus, danke, dass wir beide sein dürfen.
Vielen Dank. Jetzt muss man vielleicht mal, bevor wir jetzt in das Produkt gehen und in die Strategie, einmal nochmal das einordnen. Weil ihr habt ja vor ein paar Jahren auch schon verschiedene aktiv gemanagte Fonds rausgebracht, die ja auch im Technologiebereich aktiv sind. Und da kann man jetzt natürlich schon fragen, warum jetzt auch noch einen ETF?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz die Historie, auch von Marcel mit Co-Founder heute mit dabei. Die Historie ist, wir machen Venture Capital schon über mehrere Dekaden und hatten dann einige Rückflüsse vor der Zeit und haben gesagt, okay, wie würden wir gerne noch unser eigenes Geld anlegen, außer im Venture Capital Bereich, und haben gesagt, im Aktienmarkt. Und da haben wir dann ein Team aufgebaut, was aktiv gemanagte Fonds für unsere eigenes Family Offices gemacht hat. Die sind jetzt seit über 4 Jahren, glaube ich, am Markt. Und da ist das Besondere, wir machen da wirklich High Conviction mit tiefem Research und machen aktives Stock Picking. Also wir sagen ganz klar, das, was wir drin haben, das nicht. Und es sind ungefähr immer so 30 Unternehmen in diesen Fonds. Da haben wir einmal ein All-Caps-Fonds, dann haben wir einen Small-Mid-Cap-Fonds und wir haben den Clean-Technologies-Fonds. Und die sind jetzt seit so 4 Jahren ungefähr am Markt. Und in unserem Research haben wir gesehen, dass die künstliche Intelligenz keine Blase ist, sondern sich sehr gut weiterentwickelt und dass dieser Weg zur allgemeinen künstlichen Intelligenz wahrscheinlich passieren wird. Und was wir dann gesehen haben, das ist die größte Revolution technologisch, die wir jemals erlebt haben, wahrscheinlich erleben werden. Und das wollten wir dann nochmal breiter und anders abbilden durch einen Index und einen systematischen Ansatz, über den wir gleich sprechen werden. Und so ist dann unser ETF entstanden, den wir übrigens seit über 2 Jahren entwickeln im Team hier mit Marcel und Richard und anderen Köpfen. Und der ist jetzt quasi endlich nach 2 Jahren dann jetzt auch am Markt verfügbar und handelbar.
Ja, ihr habt ja auch mit einem ganz innovativen oder neuen Ansatz gearbeitet. Da nutzt ihr ja einen Dienstleister, der auch noch gar nicht so lange am Markt ist. Und ich glaube, das war sogar das erste Produkt, was aus diesem, sagen wir mal, aus diesem Setup heraus entstanden ist, wenn ich mich nicht irre, oder?
Das zweite Produkt tatsächlich. Genau. Also, das hört sich jetzt verrückter an, als es ist. Das, was wir genutzt haben, ist ein junges Unternehmen aus Köln, was uns dabei geholfen hat, den Index zu erstellen. Aber auch da arbeiten wir also unsere KVG, unser Haftungsdach etc., das sind ganz etablierte Parteien.
Kaufhäuser zum Beispiel, genau. Also das ist schon sehr aufwendig, muss man auch fairerweise sagen. Da war für uns auch, sage ich mal, ein längerer Weg als gedacht mit einem sehr guten Partner. Aber trotzdem, bevor das dann alles sauber reguliert ist, der Index wirklich so passt, dass er alle Regulierungen hat und so weiter, muss natürlich auch, ETF ist schon aufwendiger. Und deswegen sind wir auch jetzt echt sehr, sehr froh, dass er am Markt ist, gut funktioniert und bei fast allen, wenn noch eine Bank fehlen sollte, bitte, bitte lasst es uns wissen. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg, dass es wirklich an fast jeder Bank dann auch verfügbar ist. Aber es ist durchaus eine Herausforderung gewesen.
Ja, ich habe auch mal drei Fonds in meinem Leben aufgelegt. Die waren zwar alle parallel. Easyfolio hießen die, oder gibt es immer noch. Deswegen kann ich ungefähr nachvollziehen, was das alles für ein großer Aufwand war. Jetzt vielleicht beim Research zu den Themen, und ich meine, du bist ja vor allen Dingen auch, hast du vorhin schon erwähnt, durch deine Beteiligung an Startups bekannt geworden. Und jetzt muss man sich doch schon mal fragen, macht es überhaupt Sinn, jetzt gerade in diesem innovativen Bereich wie künstliche Intelligenz in Aktien zu investieren? Ich meine, klar, wir kennen alle die Entwicklung bei Nvidia und so weiter, das ist natürlich bekannt. Aber jetzt ein anderes Beispiel, OpenAI ist ja noch gar nicht an der Börse. Ja? Also macht es Sinn oder ist es sozusagen von dem Investitionszyklus dann vielleicht sogar zu spät, in eine Aktie zu investieren? Müsste man es nicht vielleicht eher in Private Markets machen?
Ja, also ich darf auch mit Marcel zusammen im Venture Capital arbeiten und das vielleicht mal einen kleinen Blick in den Maschinenraum. Also es gibt einige KI-Unternehmen, die sind noch im sogenannten Private Market, also das kann man eben nicht an der Börse handeln, sondern das wäre dann das Venture Capital. Und da ist zum Beispiel OpenAI drunter, das heißt, das Unternehmen ist noch nicht an der Börse. Wir können aber schon mal sagen, dass dort meistens übrigens deutlich höhere Multiples und so weiter gezahlt werden als an der Börse, wo es aktuell durchaus attraktivere Bewertungen zu finden gibt. Aber wenn man sich jetzt die breite Straße, den Highway zur generellen künstlichen Intelligenz ansieht, dann sind das ganz, ganz wenige Ausnahmen, die nicht an der Börse sind, weil diese Unternehmen halt so viel Kapital brauchen. Und auch OpenAI wird bald an der Börse sein und wird dann über das Rebalancing, was wir in dem Index machen, auch Teil des Index werden. Auch xAI wäre zum Beispiel hier noch ein großer Player, der im Private Market ist. Da sind wir teilweise schon über Tesla, was ein Teil des Index ist, investiert, aber auch xAI über SpaceX wird bald an die Börse gehen und wird dann Teil des Index werden. Also das sind wirklich einzelne Ausnahmen und ehrlicherweise außer OpenAI und xAI fallen mir gar keine weiteren.
Anthropic noch.
Anthropic, fair point, ist auch noch private. Aber generell kann der Index sehr gut drauf zugreifen. Und jetzt mal ungefähr 90-95% der Player, die wir hier haben wollen, finden wir auch in der Börse und sind damit happy, oder?
Absolut. Ich glaube, wichtig ist nochmal herauszustellen, dass natürlich Teil des Index ist, sind die also die Model Developer, die Anthropics, xAIs dieser Welt. Und die können wir nur bedingt abbilden, also durch ein Alphabet beispielsweise. Aber der Index und demzufolge auch der ETF, die bilden insbesondere diese ganze Wertschöpfungskette ab, die auch dahinter liegt. Also sprich die Chip-Entwicklung, die Chip-Herstellung, die Daten- und Recheninfrastrukturanbieter als auch Cloud-Security-Provider.
Und das gerade eine Besonderheit des Index, wo wir nachher gerne nochmal näher darauf eingehen können, aber eine Besonderheit des Index ist, dass er eben so breit ist und fokussiert. Also sind wirklich nur echte KI-Unternehmen dabei, keine Bank of America oder John Deere oder sonst was. Aber da gehen wir halt auch in die Breite von den Unternehmen, die wir dann da drin haben und können dadurch die Wertschöpfungskette gut abbilden.
Wie viele Werte sind denn eigentlich drin? Das habe ich mir jetzt gar nicht rausgesucht.
89 Werte haben wir derzeit da drin.
Okay, ja, das ist ja dann doch ganz ordentlich. Gibt es da tatsächlich so viele Unternehmen, die in dem Bereich dann so spezialisiert tätig sind?
Ja, also absolut. Wenn man auf unseren Index blickt, dann haben wir 5 Kategorien und in jeden dieser 5 Buckets, wenn man so will, können bis zu 20 Unternehmen rein. Das ist ein führender AI Entwickler und Cloud-Anbieter. Das ist tatsächlich der Bucket, der noch nicht ganz gefüllt ist. Deswegen haben wir 89 Unternehmen, haben wir Recheninfrastruktur, AI-Chips, AI-Chip-Fertigung und Datenplattformen, IT-Sicherheit. Das sind diese 5 Buckets, die wir haben. Und jeder dieser Buckets ist wirklich gut gefüllt. Lediglich dieser erste Bucket, da gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl an Unternehmen, die börsennotiert sind und wirklich die führenden Hyperscaler, LLM-Developer sind.
Und das Wichtige ist auch, das ist ein transparenter Index. Also das heißt, wir können auf unserer Website, findet man immer alle Holdings genau drin. Also das ist ja das Gute. Und seit über einem Jahr, seit 13 Monaten, ist dieser Index auch wirklich richtig aktiv, also dass der auch von uns da mit Rebalancing und so funktioniert. Er ist jetzt erst seit kurzem investierbar. Das hat dann auch nochmal einen Moment gedauert, aber der Index ist seit 13 Monaten ungefähr aktiv und da sieht man auch schon in der Historie, welche Werte denn da genau drin waren.
Das ist ja auch das Schöne bei ETFs, dass man also jederzeit quasi transparent darstellt, wie man investiert ist. Das ist dann bestimmt ganz interessant auch mal zu verfolgen, wenn ihr irgendwelche Umschichtungen im Portfolio vornimmt. Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der da genau guckt und dann ja vielleicht das sogar in seinem eigenen Depot nachbildet. Bei 100 Werten ist es ja nicht so viel. Ja, nicht
boah, so viel. Also gerne auch immer. Also wir wollen auch Leute für die Börse begeistern, aber ich glaube, das ist sehr schwierig und könnte aus ganz vielen Kosten und Steuerthemen, auf die ich gar nicht reingehen will und auch keine Beratung hier mache, keinen Sinn machen. Aber was zum Beispiel für uns auch super spannend ist, das ist ja ein strategischer Ansatz, den wir für unser Portfolio haben wollten. Weil wir gesagt haben, das passiert jetzt und bisher mit diesen 700 Milliarden CapEx, die allein jetzt schon announced wurden, sieht man auch, das scheint zu funktionieren. Das muss dann sich natürlich noch zeigen. Aber manchmal sind so Winner dabei, die wir auch so gar nicht gesehen hätten. Zum Beispiel so ein Oracle, ja, also hoch natürlich auch hoch volatil, aber dann guckst du den Index und auf einmal ist Oracle, glaube ich, bei 5 oder 6%. Nicht, weil wir es da hingelegt hätten, sondern wir machen ja ein Cap bei 3 und rebalancen dann immer maximal 3%. Aber auf einmal geht dann so ein Oracle mal durch die Decke oder andere Dinge. Also das ist auch für uns ganz interessant zu schauen, was in dieser breiten Wertschöpfungskette, die wir, glaube ich, sehr strukturiert und gut abbilden, dass wer dann ab und zu da mal richtig hochschießt.
Wie seht ihr denn momentan die aktuelle Situation? Also heute ist der 11. November, der 11. Februar. Und wir haben ja gerade in den letzten ein, zwei Wochen einen sehr, sehr starken Rückgang bei einzelnen Aktien gesehen, die quasi getriggert wurden durch diese AI-Entwicklungen. Wie seht ihr denn da aktuell den Markt? Ist es eher schwieriger geworden? Ist es insgesamt eine hohe Nervosität? Oder wie ist da eure aktuelle Einschätzung?
Ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Perspektiven, die man drauf haben kann. Zum einen gibt es die Perspektive auf die, also wo fließt dieses CapEx-Geld hin, dieses Infrastrukturgeld hin? Ich glaube, dabei ist wichtig zu sehen, erstens, dass die großen Hyperscaler, wie sie es ja dann getan haben, ihre CapEx-Guidance nach oben korrigiert haben, für 2026 massiv, also Amazon vorneweg mit 200 Milliarden, die in diesem Bereich ausgegeben werden soll. Also ich glaube, 550 Millionen sind das knapp pro Tag. Ist schon einfach unglaublich, wenn man sich auch das einfach mal vorstellt, dass das Atome sind, die bewegt werden müssen, dass Menschen das irgendwie
bauen müssen.
Also das war für uns wichtig, also für unseren Index und ETF war es einfach wichtig zu sehen, okay, dieses CapEx-Spending geht weiter. Und da sind wir, also blicken wir sehr, sehr zuversichtlich auf 26 und auch auf 27. Ich glaube, da, wo es ein bisschen schwieriger wird, und das hat man jetzt auch an der Börse gesehen, ist, sobald News rauskommen, dass KI jetzt irgendwas Neues kann, es wurden Versicherungsunternehmen vorgestern abverkauft, weil da ein neues Modell rauskam, was Versicherungsbroker in Anführungsstrichen obsolet macht oder machen kann. Dann geht auf einmal die Börse hin und sagt, hey, die Future Cashflows, die müssen wir deutlich stärker diskontieren. Und deswegen gibt es dann einfach einen Bewertungsabschlag aufgrund dieser KI-Unsicherheit. Und so blicken wir da drauf. Also sprich, dieser ganze Anwendungsbereich, ich glaube, da passiert gerade sehr, sehr viel Disruption. Das wird auch sehr, sehr spannend werden, wenn jetzt die ersten Blackwell-Modelle rauskommen jetzt in wenigen Monaten. Also das wird jetzt erst darauf trainiert. Jetzt kommen ja langsam die ersten Modelle dann raus. Ich glaube, da kann es nochmal einen deutlichen Sprung geben, wird es hoffentlich nochmal einen deutlichen Sprung geben in der Model-Performance. Und das kann dann wiederum zu einem eventuell zum Beispiel zum weiteren Abverkauf bei gewissen Software-as-a-Service-Firmen oder bei gewissen Branchen führen. Aber Infrastruktur sieht eigentlich gut aus.
Genau, wichtig, genau. Das bildet auch genau unser ETF eben nicht ab. Das heißt, wir sagen eben nicht, ist jetzt da drauf ein SAP, ein Duolingo, ein Shopify oder andere, die ja auch profitieren oder davon sozusagen gedroht werden können. Das bildet dieser Index nicht ab, sondern das ist quasi sehr vereinfacht. Der Highway, also die breite Straße dahinter, also von den ganzen Leuten, die Bäckerei quasi für die Chips haben, dann die Chips. Und dann die ganzen Module, die Hardware, die ich darum brauche, um die Racks aufzubauen, die Rechenzentren aufzubauen. Dann gibt's noch einen Datenlayer. Das ist dann aber genau auch da Schluss. Und darüber liegt eben kein SAP oder kein Shopify oder so. Das ist nicht in diesem ETF drin. Das heißt, wenn man sich fragt, ist das eine gute Ergänzung fürs Portfolio, dann muss man sich fragen, glaubt man weiterhin daran, dass diese generelle künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt, das heißt immer mehr KI gemacht wird, weil dann sollte dieser ETF gut laufen, aber das ist das, was dafür benötigt wird, also sollte irgendwann im Markt generell die Frage gestellt werden, ja braucht man eigentlich oder wird das hier weiter so schnell entwickeln, diese Intelligenz, bringt die eigentlich echten Wert, dann ist das sicherlich das falsche Produkt, der falsche ETF. Wir sehen aber, dass diese Intelligenz, die ein Token gemessen wird und ob ich dann damit ein Video erstelle, Audio, Aktienanalyse mache oder den nächsten Durchbruch als Medikament haben will, aktuell ist die Nachfrage so groß, dass eben die gar nicht bedient werden kann. Aber das muss auch ähnlich so bleiben, damit dann genau dieser große Ausbau, den dieser ETF abbildet, auch weiter passiert.
Ich habe früher mal bei der Direktanlagebank gearbeitet und da hatten wir auch so eine Hype-Phase rund um den neuen Markt, wo wir ständig Server gekauft haben bei Sun Microsystems. Da ist die Aktie auch nach oben explodiert über eine bestimmte Phase. Danach allerdings stark in sich nicht zusammengebrochen. Ich meine, das Unternehmen hat sich super weiterentwickelt, aber die Bewertung war nicht mehr da. Und es klingt jetzt so ein bisschen, dass zwar jetzt aktuell aufgrund dieser ganzen Investitionen natürlich viel Geld investiert wird in Infrastruktur, in diese ganzen, wie du es gerade beschrieben hast, ich nenne es jetzt mal, nennen wir es mal Infrastruktur, aber letztendlich, wenn das mal steht sozusagen und ein gewisses Niveau erreicht hat, ist es dann nicht so, dass das dann wieder abflacht und dass die Technologie, also die Intelligenz oder die, ich nenne es jetzt mal die Intelligenz, die ist ja dann da, läuft auf einem stabilen System sozusagen und dann zählt wieder die Anwendung. Was mache ich jetzt damit? Oder habe ich da einen kompletten Denkfehler dabei?
Ja, aber ich glaube, der Unterschied hier ist, und Frank, korrigiere mich gerne, wenn man klassisch Software entwickelt hat, dann hat man die Software halt entwickelt, die deterministische Software, und dann ist sie einfach gelaufen, relativ günstig. Man braucht dann nicht sonderlich starke oder sonderlich viele Rechenkapazität, sondern man hat die einmal entwickelt und dann stand die. Wenn man ein LLM hat und da einen Agenten hinter hat, dann müssen die Token, dieser Denkprozess, jedes Mal neu passieren. Das heißt, jedes Mal wird wieder Rechenkapazität nachgefragt. Das bedeutet jetzt in deinem Fall, ja, war es irgendwie Richtung neuen Markt so, dass man irgendwann genügend Glasfaserkabel oder Breitbandausbau, genügend Kabel gebaut hatte? Sicherlich, viel zu viele.
Genau, ja.
Irgendwann hat dann die Nachfrage sich dann ergeben, irgendwie 10, 20 Jahre später. Hier ist der Unterschied, dass wir gerade ein System haben, was permanent diese Rechenkapazität benötigt, um in Anführungsstrichen den Status quo zu erhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied.
Aber total, ja, genau. Ich durfte ja sozusagen auch dabei sein damals, nicht im öffentlichen Markt, sondern habe im selber Rechenzentren aufgebaut und verkauft. Und was damals passiert ist, da wurde eine völlige Überkapazität aufgebaut. Das sind ja dann diese ganzen Glasfaser und Server, die einfach nie ausgelastet wurden. Und das ist hier nicht der Fall. Und es wird auch nicht so sein, wenn sich denn KI weiterentwickelt und angewendet wird, dass wir auf einmal die Rechenzentren nicht brauchen. Warum? Wir werden vielleicht weniger für neue Modelle brauchen. Auch das weiß ich nicht. Aber selbst wenn das passiert und man sagt, jetzt hat man irgendwie OpenAI, xAI, Claude ist jetzt bei 6.5 und jetzt ist langsam mal gut und die Intelligenz ist so gut, ich brauche nicht mehr so viele neue Modelle. Dann brauche ich aber immer noch die sogenannte Inference. Das heißt, ich führe diese Modelle aus und du sagst dir jetzt zum Beispiel, hey, ich spreche heute Nachmittag mit Frank Thelen. Was sind denn kluge Fragen zu seinem neuen ETF, die ich ihm stellen kann? Oder man erstellt damit Verträge, was man alles tut. Dann ist diese Rechenleistung so groß und so intensiv, um das auszuführen, dass das alleine ausreicht und heute in keinster Weise bedient werden kann. Also wenn man mal schaut, was sagen denn die echten Experten für mich, nämlich die quasi die Entscheidung treffen. Also ein Elon Musk, der irgendwie mit Tesla die Chips braucht. Ein Tim Cook, der das alles für sein Apple braucht. Oder ein Google und so weiter. Dann sagen die in den Earnings Calls, also die müssen ja quartalsweise oder berichten normalerweise quartalsweise, das hören wir uns natürlich auch für unser aktives Management an. Aber dann kommt eins dabei raus. Wir haben nicht ausreichend Ressourcen, wir haben nicht genug Speicher. Wir wissen nicht, wie wir die Energie irgendwo herbekommen. Wir bekommen nicht mal mehr die Blade sozusagen für die Gasturbinen, obwohl ich es grausam finde, dass es mit Gasturbinen betrieben wird. Also aktuell ist bis auf viele Jahre hinweg diese Infrastruktur wird erstmal benötigt, weil die Firmen davon ausgehen, dass diese Intelligenz weiter abgefragt wird. und dafür müssen nicht mal neue Modelle entwickelt werden. Das ist dann so, dass diese Infrastruktur, die wir da abbilden, weiterhin stark wachsen muss. Aber nochmal, das ist mir auch sehr wichtig, es gibt auch eine Welt, in der das nicht der Fall ist, in der man sagt, hey, diese künstliche Intelligenz, die haben wir eingesetzt, aber jetzt sehen wir eigentlich, muss nicht jede E-Mail von einem LLM geschrieben werden oder nicht jeder Vertrag, sondern das sollen wieder Menschen machen oder sowas. Das kann auch alles passieren. Dann würde sich wahrscheinlich unser ETF nicht so gut entwickeln. Aber wenn das so bleibt, dass komplexe KI-Modelle immer mehr Aufgaben übernehmen, dann sollte unser Index und damit auch der ETF, der den trackt, sehr stark davon profitieren.
Jetzt, wenn man das Portfolio sich anschaut, gehe ich davon aus, dass da sehr viel US-Werte drin sind. Hat da Europa, jetzt mal vielleicht ganz von der Vogelperspektive, hat da Europa eigentlich irgendwas zu bieten in dem Bereich?
Also, das, Marcel sich ja halt gleich noch in den Tats, aber erstmal für mich ist ganz wichtig. US ist absolut der Superstar. China ist relativ auch sehr stark und Europa, jetzt mein Reinholds Europäer, blutet da mein Herz, ist nicht so stark in dem Bereich. Aber wenn man in unseren ETF schaut, wird man erkennen, dass wir deutlich mehr Europa als andere generelle ETFs oder auch besonders natürlich KI-ETFs oder andere Bereiche haben, weil wir eben genau diesen Longtail an BESIs und anderen Unternehmen abbilden und die mit 0,3% reinnehmen, also genauso wie wir die großen Kappen, also die Nvidias, Microsoft maximal 3%, machen wir die kleineren Longtail etwas größer, indem wir sagen, jeder bekommt 0,3%. Und deswegen haben wir bei uns mehr Europa als andere, aber natürlich auch ganz klar eine Gewichtung Richtung US.
Ja, also knapp ein Drittel ist außerhalb von den USA. Aber es bedeutet auch.
Was sind das so für Aktien? Kannst du da ein paar nennen? Oder können wir auch einblenden nachher? Aber ja, zum Beispiel.
Genau, also wie Frank schon sagt, das ist eine BESI, das ist eine ASML. Das ist aus Japan, Tokyo Electronics beispielsweise. Das sind wirklich auf der Packaging-Seite. Also offen gestanden, viel aus Zulieferer. Europa und Japan sind dann eher Zulieferer, also Zulieferer für die Herstellung von Chips. Dann in China selber, die Unternehmen, die wir da handeln können und dürfen. Das sind Unternehmen wie eine Baidu beispielsweise, die dann beides machen, ne? Also sowohl Modellentwicklung als auch eigene Chips. Und so sind wir da aufgestellt in diesem Drittel außerhalb der USA.
Da vielleicht kurz eine Frage noch. Sowas jetzt beispielsweise einfach mal random rausgegeben wie RWE, so ein ganz klassischer Energiekonzern. Spielen die denn eigentlich in diesem ganzen Thema auch eine Rolle?
Nee. Oder? Also die spielen bei uns keine Rolle. Wir haben
jetzt gar nicht so sehr bei euch im Fonds, sondern in dem Thema AI generell. So, also
ja, also sicherlich. Ne?
Wir brauchen Energie.
Genau, wir brauchen Energie. Also da gibt es ja auch aus Spanien dann Solaria Energy und aus Kanada irgendwie TransAlta Corporation beispielsweise. Also das sind super spannende oder können super spannende Unternehmen sein, insbesondere wenn sie eine Unterauslastung haben von ihren Kraftwerken beispielsweise und dann durch Hyperscaler, Colocation Deals dann die Grundlast dann irgendwie von, keine Ahnung, 19 auf 20, auf 50% oder sowas hochfahren können von ihren Kraftwerken. Das ist aber nicht Teil von unserem ETF, also nicht Teil vom Index und dementsprechend auch nicht Teil vom ETF, sondern wir fokussieren uns da auf die, also schon auf die Datencenter-Ebene, aber es muss ein meaningful, also ein vernünftiger Umsatzbestandteil muss aus diesem Bereich kommen. Also sprich eine Nebius beispielsweise, die wäre jetzt oder die ist da gerade drin, weil die mittlerweile relativ viel Umsatz machen. Andere Unternehmen wie so eine Iron Energy oder Iron, wie sie mittlerweile heißen, die ist da jetzt gerade nicht mit drin, weil die könnten vielleicht einen Data Center Provider irgendwann mal werden, aber jetzt gerade machen die den meisten Umsatz noch über Bitcoin Mining. Mhm. Und deswegen sind die da nicht mit drin.
Das wäre wahrscheinlich ähnlich wie jetzt auch beispielsweise Telekom. Die haben, glaube ich, jetzt in München so ein Datencenter irgendwie eröffnet, habe ich gelesen. Da ist der Anteil halt wahrscheinlich minimal im Vergleich zu einem Gesamtgeschäft, aber könnten theoretisch da irgendwann mal reinwachsen, wenn das halt größer wird, das Geschäft.
Das wäre großartig, das würde mich sehr, sehr freuen, denn ich wir sind ja hier, wir sind ja in Bonn und bin großer Telekom, auch Tim Höttges-Fan. Großartig, was die bauen. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, baut die Telekom oder liefert vor allen Dingen noch ganz viel Infrastruktur für generelle Telekommunikation und deswegen ist sie nicht drin. Das ist uns so ein bisschen auch sehr wichtig, weil wir haben halt das Produkt ja auch für uns gebaut und wir wollten wirklich nur echte KI-Unternehmen dabei haben. Weil wenn man dann diskutiert und man hat ein breites Team, man will alles Mögliche, dann kommen da alle möglichen Ideen nachher noch rein. Und wir sind wirklich stringent da gewesen, haben gesagt, zum Beispiel diese Energieproduktion, die natürlich auch steigen muss, die kommt da nicht rein, weil es hier darum geht, genau nur dieses eine Thema mit diesen maximal 100 Unternehmen sehr hart und fokussiert abzubilden.
Springen wir nochmal zu den anderen ETFs, die es am Markt gibt. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, es gibt irgendwie 15 ETFs, die so, sagen wir mal so, AI und Robotik klassifiziert sind. Der größte hat 7 Milliarden Euro. Da hat man ein schönes Ziel vor Augen, wo man reinwachsen kann. Ist aber interessant auch, er hat 6 Milliarden, aber trotzdem ein hohes Ziel. Aber erst vor 7 Jahren ist er schon aufgelegt worden. Wenn du jetzt nochmal so grob sagen müsstest, wie ihr euch von den anderen, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, unterscheidet, wie würdest du das zusammenfassen?
Ich kenne jetzt genau den du da nennst, nicht, aber ich würde wetten, ziemlich sicher, dass der sehr viel Microsoft, Nvidia und andere große hat, weil die einfach sagen, die sind groß und deswegen kriegen die auch teilweise zusammen mit den Magnificent Seven und den ASMLs und den anderen großen dann ganz oft 30% oder 40% des Index. Und da unterscheiden wir uns, weil wir sagen, wir wollen tiefer in die Wertschöpfungskette rein. Und deswegen ist auch eine Amazon und eine Microsoft und so weiter wirklich bei 3% beim Rebalancing gekappt. Das ist eine. Das andere ist, dass du in diesen Indizes, also alle, die ich mir angesehen habe, immer Unternehmen findest, wo wir sagen, das ist nicht echt AI. Warum auch immer, zum Beispiel ganz oft Bank of America. Keine Ahnung, warum die alle drin sind, aber du wirst immer Unternehmen finden, wenn du sie analysierst. Könnte auch eine Deutsche Telekom, was ein tolles Unternehmen ist, drin sein. Aber wir haben uns getraut, wirklich zu sagen, es muss überwiegend ganz klar ein kritisches Unternehmen zum Ausbau dieser Infrastruktur sein. Ansonsten kommt es hier nicht rein. Also wir haben eine andere Breite als die meisten, weil eben die großen Magnificent Seven deutlich kleiner sind und die anderen deutlich größer. Wir haben deutlich mehr Europa und Rest of World, also auch was wie Japan, eine Samsung und so weiter drin, die andere nicht so stark spielen. Und diese Fokussierung auf wirklich zu sagen, wir wissen ganz genau, wo wir anfangen in der Wertschöpfungskette und wir wissen auch ganz genau, wo wir aufhören in der Wertschöpfungskette. Und wir haben das große Glück, der Index, nicht der ETF, ganz wichtig, es gibt sowas wie Tracking Errors und andere Themen, aber der Index, der ist ja seit über einem Jahr aktiv und da kann man auch mal sehen, das ist nur ein Jahr, aber wie hat er sich gegenüber so einer Nasdaq oder sowas auch verhalten, das zeigen wir auf unserer Website, der Index, nicht der ETF, ganz wichtig. Und der hat den Nasdaq deutlich mit knapp 30% outperformed. Also es ist wirklich was anderes als die Nasdaq. Und auch wenn man die Überschneidungen der Holdings und so weiter sieht, dann gibt es da große Unterschiede.
Ich würde auch noch, weil das passt gerade dazu, auf eurer Webseite findet man ja auch noch so ein White Paper, wo nochmal die Strategie ein bisschen erklärt wird. Da packe ich am besten auch einen Link in die Videobeschreibung, falls da jemand nochmal tiefer einsteigen will. Ich habe noch mal eine andere Frage zu dem Auswahlprozess. Wenn man jetzt nämlich, also ich habe verstanden, ihr habt einen Index, der ETF bildet den Index ab, ist, glaube ich, für den ETF-Anleger klar, das Prinzip. Wie funktioniert jetzt das genau mit dem Index? Also ihr habt schon gesagt, der wird rebalanced, es gibt die Grenzen, aber welche Entscheidung oder wann, bleiben wir mal bei dem hypothetischen Beispiel Telekom, wann würde ihr dann die Entscheidung treffen, jetzt rutscht die Telekom rein, weil sie einen hohen AI Anteil hat. Wirklich hypothetisches Beispiel, nur dass man es vielleicht besser da versteht.
Ja. Genau, also wir haben auch die Index-Guidelines, findet man auch im Internet und auf unserer Webseite verlinkt, da kann man es nochmal detailliert nachlesen oder ein Notebook-LM packen und dann eine Konversation damit führen.
Tokens wieder klar generieren.
Ja, Tokens generieren, aber keine Lust hat, die trockene Guideline zu lesen. Genau, also wie funktioniert das? Wir haben gewisse Branchen definiert, die wir über Factset von Naro zugeschickt bekommen. Das ist unsere Longlist, das sind knapp 1.300 Unternehmen, 1.400 Unternehmen. Diese Longlist wird nochmal weiter gefiltert, indem wir eine Mindestmarktkapitalisierungsanforderung haben. Es muss mindestens 1 Milliarde Marktkapitalisierung sein. Das zweite ist, es muss ein gewisses Volumen sein. 2 Millionen tägliches Handelsvolumen ist als zweites Kriterium da genannt. Also grundsätzlich könnten auch theoretisch Unternehmen da rein, die nicht profitabel sind. So. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir sagen, es gibt diese 5 Kategorien, von denen ich gesprochen habe. Jedes Unternehmen wird primär einer Kategorie zugeordnet und es gibt ein Cap bei 20 Unternehmen pro Kategorie. Und das Dritte ist, dass wir dann das kann man nicht rein deterministisch machen, weil die Datenlage teilweise ein bisschen unklar ist. Also man kann da nicht einfach so einen Filter in Bloomberg machen, ist, dass das Unternehmen einen signifikanten Anteil an der AI-Wertschöpfungskette haben muss oder im Umsatz abbilden muss. Sprich jetzt auf das Telekom-Beispiel bezogen, wenn ein signifikanter Anteil des Umsatzes über KI gemacht wird, also KI-enabled wird, sprich, keine Ahnung, 30% des Umsatzes von Telekom wären beispielsweise AI-Data Centers, dann wäre das ein Zeitpunkt, wo die Telekom mit reinrutscht. Oder die Telekom geht auf einmal hin, nimmt irgendwie 10, 15 Milliarden in die Hand und wird auf einmal einer der Leading LLM-Developer. Das wäre ein Zeitpunkt, wo dann die Telekom mit in den Index reinkäme. Solange das nur unter ferner Liefen läuft, dieser AI-Anteil, auch General AI-Anteil, dann käme das nicht mit rein. Und die Robotics-Ebene, die du ja gerade indirekt angesprochen hast, indem du diesen ETF da referenziert hast, mit 6 Milliarden, das ist für uns derzeit zumindest die Robotics-Themen, die wir so an der Börse sehen, vielleicht jetzt mal Tesla und gewisse Dinge, die BYD machen, ausgeklammert, ist in der Regel Narrow AI. Also da wird KI benutzt, primär um Computer Vision-Modelle ein bisschen besser, ein bisschen effizienter zu machen, um dann Pick-and-Pack-Aufgaben zu lösen. Das ist nicht das, was wir mit dem Index abbilden wollen.
Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort auch, weil das ist vorhin das andere Gegenteil, General AI. Könnt ihr das mal erläutern? Was ist das, der Unterschied für euch? Weil ihr heißt ja auch General Artificial Intelligence. Also es geht ja quasi um diese Entwicklungsstufe, nenne ich es jetzt mal, vielleicht mal kurz abgrenzen. Das finde ich nochmal ganz spannend.
Ja, gerne. Also wie Marcel gerade schon gesagt hat, es gibt eine KI, die ja heute auch quasi sozusagen in produktiven Einsatz ist, wo ich dann sage, ich habe hier Bilder von einem Röntgengerät, MRT, oder ich sage, ich muss in dem Bereich Verträge erkennen, dann kann ich das genau mit einer ähnlichen Technologie trainieren und auch sehr, sehr erfolgreich machen. Aber in der Breite ist es eben keine Intelligenz. Das heißt, wenn ich dann sage, schau dir jetzt mal andere Bilder an von anderen Analysengeräten oder es ist schon gar nicht genau an das MRT quasi trainiert, dann funktioniert es einfach nicht. Da kommen wir aber hin, glauben wir. Das ist dann diese General Artificial Intelligence, die wirklich in der Breite auch dann zum Beispiel meinen Tagesablauf managen könnte. Oder ich könnte ihr auch sagen, was heute unserer Meinung nach noch nicht geht, hier ist ein Fonds, der soll Folgendes abbilden und ab jetzt bitte triffst du immer die richtigen Entscheidungen und so weiter automatisch. Bei Einzelaktien zum Beispiel kann es schon eine tolle Analyse geben, aber wir würden uns jetzt nicht wohlfühlen heute, aber das wird sich ändern, zu sagen, du machst einfach alles in diesem ganzen breiten Prozess und am besten auch das Marketing. Es gibt einzelne AI, die dann toll meta-analysiert und gute Ideen hat. So. Und was wir abbilden in diesem ETF, ist der Weg dorthin. Wir sind da heute nicht. Mhm. Wir können auch nicht sagen, dauert es 10 oder dauert es 50 Jahre. Das ist auch für unsere Anleger egal. Unsere Anleger, so wie wir, müssen daran glauben, dass das in diese Richtung läuft. Und wenn man dahin will, dann braucht man eine Menge Rechenkapazität und man braucht genau diese große Infrastruktur, die wir damit abbilden. Und das ist der Unterschied. Das heißt, heute gibt es auch ganz kleine Systeme, die ein Ding schon toll können und damit kann man auch erstmal Cashflows generieren. Unserer Meinung nach, das sieht man im Software-as-a-Service-Bereich jetzt auch schon, werden die dann von der großen AI aufgefressen. Auch das ist diskussionswürdig. Aber genau das bilden wir eben nicht ab, sondern nur die breite generelle Intelligenz in der Zukunft.
Ja, sehr gut. Und jetzt vielleicht mal aus Unternehmensperspektive, aus eurer Sicht, jetzt habt ihr einen ETF. Ist es jetzt das Ziel, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das Produkt, jetzt versuchen wir das einfach groß zu machen und diesen Trend sozusagen zu folgen und da möglichst eine gute Performance zu erzielen und viel Anlegergelder einzusammeln? Oder sagt ihr, nee, wir haben jetzt zum Beispiel noch 2, 3 andere Ideen und da wird vielleicht noch weitere Produkte kommen? Also wie kann man sich das vorstellen aus eurer Sicht heraus? Ich meine, ihr seid beide die Geschäftsführer, ja. Was ist da so eine strategische Entwicklung? Also wird man jetzt zu einem Asset Manager, der unterschiedlichste Produkte am Markt hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Antwort wäre erstmal nein. Also wir haben jetzt nicht 5 weitere Produkte in Planung, sondern
sagt es nicht, wenn man mal Blut geleckt hat.
Ja, aber ich glaube, wir wissen ja, was wir tun. Und wir haben ja 2 Jahre an einem ETF entwickelt und aktuell ist da nicht das, das nächste große Ding in Entwicklung. Diese Chance, dass künstliche Intelligenz wirklich in der Breite die Weltwirtschaft verändert, das ist einfach historisch, zumindest Marcel ist noch etwas jünger. Für mich ist das wahrscheinlich der letzte große Entwicklungsschritt. Ich durfte ja dafür schon die CD-ROM und den App Store und alles mitnehmen, ja. Aber das ist für mich das letzte große Ding, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da zu sagen, das bilden wir sehr systematisch nach tiefgreifender Analyse, Prozesse, das war wirklich viel Denkarbeit, diesen Index genauso aufzubauen, ab. Das war eine historische Chance, die wir deswegen genutzt haben. Wir haben, was auch durchaus einiges in Arbeit ist, noch unsere aktiven Fonds, in die wir ja breiter in generelle disruptive Technologie entwickeln. Wir haben noch einen sehr interessanten Cleantech-Fonds. Da könnte man vielleicht noch eine andere Nuance in diesen Fonds reinbringen. Aber ansonsten sind wir erstmal so aufgestellt, dass wir mit diesen Produkten sehr happy sind und wir fangen jetzt nicht an, 5 weitere ETFs auf den Markt zu bringen.
Ja, vielen Dank. Darf ich noch mal kurz eine persönliche Frage stellen, weil das interessiert mich jetzt nämlich selber, weil ich, Apple, weiß ich, bist du ja auch ein Fan. Apple, kriegen die das noch auf die Reihe mit dem ganzen Thema? Also da hat man irgendwie so den Eindruck, die haben das Thema AI, klar haben sie jetzt verschiedene Anwendungen, aber haben das irgendwie komplett verschlafen, oder?
Ja, also sehe ich auch so. Und ich glaube, dass Apple, und das könnte sogar rein Cashflow-technisch sehr erfolgreich sein, sich darauf fokussiert, herausragende Geräte mit herausragenden, auch da General Processing Units mit ihrer M-Plattform, wie sie die nennen, zu machen. Da sind sie absolut spitze im Weltrennen. Und dann halt die Modelle von, das ist auch in der Öffentlichkeit ja schon bekannt, zum Beispiel Gemini, das wäre dann Alphabet-Gruppe, zu lizenzieren und einfach in ihre Plattform reinzugeben. Das heißt, die Hoffnung ist dann, dass wir weiter in diesem Apple-Ecosystem gebunden sind und dass die Intelligenz dann einfach jeweils bestmöglich zugekauft wird. Das Claude-Modell von Anthropic wurde auch schon gekauft für Xcode, das ist die Entwicklungsumgebung von Apple. Das könnte durchaus aufgehen. Also ist das mein Wunsch? Nein, also ich hätte gerne gesehen, dass Apple eigene Modelle und noch viel progressiver daran geht. Aber jetzt rein aus User-Sicht kann das funktionieren, weil ich bin nun mal in diesem Apple-Ecosystem mit der Hardware gefangen. Das funktioniert für mich gut. Und wenn ich dann die Google-Intelligenz bekomme, ist das für mich fein. Und auch Cashflow-mäßig als Aktie, auch das ist natürlich kein Tipp. Und ich bin auch kein Apple-Shareholder und wir haben auch keinen Apple im Fonds. Aber auch für die Anleger könnte das funktionieren, weil das ausreicht, um dann weiterhin so dominant zu sein. Aber that's a risky game, weil man eigentlich die Intelligenz abgibt. Also komplexe Gemengelage.
Ja, aber im Endeffekt teilt sich ja auf 3, 4, 5 große Adressen momentan alles auf, oder? Die in dem Bereich, da sagen wir mal, führend sind.
Ja, plus die Open
Source.
Und plus die Open Source Modelle aus China.
Genau. Und ich glaube, in Österreich gibt es jetzt auch ein Open Source Modell, habe ich irgendwie gelesen. Bin mir nicht sicher, war es Österreich?
Österreich vielleicht noch. Die haben noch so wundertolle Wasserkraft, die man manchmal günstig kaufen kann. Ansonsten spricht eigentlich gegen Europa leider die Physik oder sozusagen das Basisding, nämlich die Energie ist so teuer. Und damit wird die Erstellung der Modelle teuer. Kann immer noch funktionieren, aber du hast so viel Gegenwind, gegen den du hier antreten musst, nämlich den hohen Energiepreis, dass es wirklich, wirklich schwer ist, in Deutschland führende große Modelle zu bauen oder auch in Europa.
Und es wurde ja auch letztens noch ein Datencenter vor ein paar Tagen auch gegen lokalen Widerstand aufgegeben. Sollte halt krass für 2,5 Milliarden Datencenter gebaut werden. Aber gut.
Ja, ist verrückt. Jetzt gibt es ja ein paar, Köpfe aus der Finanzszene, die eigene Fonds gemacht haben. Gerd Kommer, der hat jetzt, glaube ich, 400 Millionen. Der Professor Weber, 1-2 Milliarden, glaube ich, da weiß ich es gar nicht, der Dr. Beck. Was schätzt du, wo geht das hin? Was kann man da mit, oder wie viel Geld kann man da mit einsammeln von Anlegern? Kann man dafür begeistern?
Also erstmal alles, sehr geschätzte Kollegen, mit denen ich auch ständig im Austausch bin, auch der große ETF-Papst sozusagen, Gerd Kommer, hat uns zum Launch persönlich gratuliert. Also dafür auch nochmal vielen Dank und es ist einfach auch eine tolle Zusammenarbeit und Austausch. Auch ein Andreas Beck mit Global Portfolio One, also alles tolle, tolle Köpfe mit ihren Konzepten. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt einen echt spannenden Baustein erstellt, haben da lange dran gearbeitet, der jetzt der Index eine gute Performance geliefert hat. Und ich glaube, das ist eine echt sinnvolle Ergänzung in ganz vielen Portfolios. Wir werden uns ganz klar nur auf den Dachraum beschränken, das ist kein globales Produkt. Aber hier haben wir schon die Ambition, sehr stark zu wachsen und einige hunderte Millionen in diesem ETF dann zu verwalten, wie das ja auch die anderen genannten Namen geschafft haben in ihren jeweiligen Strategien. Und der Start ist super. Wir sehen einfach kontinuierlich sehr, sehr, sehr vernünftige Zuflüsse. Aber das ist ein Projekt, das ist fast auf Dekaden angelegt sozusagen, ne? Und dafür ist auch genau gebaut. Und aber erstmal war es ein guter Start, auch gutes Feedback von den Leuten. Und ja, wir sind happy, aber das ist ein langfristiges Projekt.
Ja, wir haben ja den Vorteil, dass wir jetzt dann nach unserem Video direkt mal bei uns im Portfolio-Tracker nachschauen können, ob da wirklich Transaktionen stattgefunden haben.
Ja.
Und dann werde ich das euch natürlich berichten, ob das geklappt hat, ja, oder ob da Interesse besteht. Und da bin ich schon selber auch sehr gespannt. Ja, vielen Dank für eure Zeit. War sehr spannend. Ich glaube, ist ohne Zweifel ein wichtiges Thema. Und wir begrüßen das ja immer, wenn neue ETFs kommen. Und ich lade auch gerne Gesprächspartner ein, um über die Produkte zu diskutieren. Und letztendlich muss es der Anleger selber entscheiden, ob es für sein Portfolio passt, ob es eine Bereicherung ist, eine Abrundung. Und da hat es mich sehr gefreut. Wir haben uns ja in Mannheim auf dem Vorkongress kurz unterhalten, dass es dann auch so kurzfristig geklappt hat. Danke euch, danke Frank, danke Marcel und ja, viel Glück und alles Gute mit eurem ETF-Baby.
Danke dir, Markus. Ciao, ciao.
So, das war das Gespräch mit Frank und Marcel zu ihrem neuen ETF zum Thema künstliche Intelligenz. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob dir das Produkt gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Und wenn ja, was dich daran stört, beziehungsweise was dir gefällt, das würde mich mal sehr interessieren. Weitere führende Informationen, ich habe es im Gespräch schon angedeutet, findest du natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und teilen und natürlich nicht vergessen, den Extra ETF YouTube-Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du kein weiteres Video, wenn es um die Geldanlage mit ETFs geht. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.